Ich wollte wieder mal was zum Klingelbeutel sagen. Also unser Klingelbeutel geht rum und es geht rum, weil wir das als Gelegenheit sehen, unsere Geschwister, die alles losgelassen haben, um in der Mission tätig zu sein, mal was Gutes zu tun. Katja und die Pennys. Und ich bin selber Missionarskind, 20 Jahre mehr oder weniger auf dem Missionsfeld verbracht als Kind bzw. junger Mann und auch später in Indien. Und ich weiß, wie ermutigend das ist, zu wissen, dass es da Menschen gibt zu Hause, die an einen denken. Und denken, auch wenn es nur mit 1 Euro ist, ist es oft nicht das Geld, sondern einfach der Trost, der dadurch entsteht und die Ermutigung. Und auch das Gebet. Wir können nicht an der Mission, aber wir können missionarisch tätig sein, durch dem, dass wir andere Mut machen in Situationen, die für uns hier eigentlich schwer sind mitzuempfinden. Und für mich ist es ein Vorrecht. Ich denke auch für euch. Und ich wollte es einfach nochmal unterstreichen. Wir haben uns kurz unterhalten im Ältestenrat über unsere Gewohnheiten beim Opfersammeln. Sonntagvormittag, Sonntagabends, Mittwoch, mittendrin in der Woche. Und ich war dabei, eigentlich einiges abzublasen. Und meine Brüder haben mir gesagt, das kannst du nicht machen. Gott liebt einen freudiger Geber. Und wir sind doch eine Gemeinde, wo man weiß, wenn ich nichts habe oder wenn ich im Moment nicht geben kann, gerne, dann kann ich auch den Klingelbeutel an mir vorbeigehen lassen. Und ich denke, für mich war es eine Ermutigung. Ich war echt verunsichert. Gerade sonntagabends, wo manchmal man hat, also nochmal vielleicht 20 bis 25, 30 Leute, die bereits schon morgens hier gewesen sind. Aber vor einigen Wochen kam eine liebe Schwester auf mich zu und sagte, hey Peter, ich finde das gut. Morgens hatte ich nichts mit, abends hatte ich dann. Und ja, also wir lassen es dabei. Hauptsache es ist klar zwischen uns, dass Jesus und auch wir freudige Geber lieben. Und alles andere ist auch gut. Es ist besser, nicht zu geben, wenn man mit der richtigen Herzenshaltung nicht geben kann. Dann lieber, Gott macht das überhaupt gar nichts aus. Gott ist nicht in dem Sinn von uns abhängig. Die Bibel sagt, ihm gehört die Himmel und die Erde und alles, was darin ist, das ist sein Besitz. Also bitte betrachtet das mit freien Herzen. Das dazu und das andere war, dass Nomi Fröse heute, ich weiß es nicht, welche Uhrzeit, zum Herrn gegangen ist. Und der Papa hat gesagt, sie hat es geschafft. Das ist ein langer Weg für sie gewesen. Wir haben für sie gebetet hier in der Gemeinde. Pastor Fröbe, seine Tochter, hatte mal mit ihm geredet vor einigen Monaten. Und die Nomi hat lange gelitten. Aber er meint, mittendrin in dem Leiden war so viel Trost. Und er sprach auch von Freude, dass es schön mit dir war. Und nun meint er, sie hat es geschafft. Und ich denke, das war ein langer Weg über den Jordan, aber sie ist da, wo es weder Tränen noch Krankheit noch Schmerz gibt. Und das ist gut so. Wir wollen einfach daran denken, dass Vater und Mutter, Geschwister, das auch innerlich schaffen, dass sie gestärkt werden und dass der Gedanke ein angenehmer Gedanke ist an der Vergangenheit. Lass uns das vielleicht jetzt tun. Wir nehmen uns noch eine Minute Zeit ab. Vielleicht möchte der eine oder andere beten für die Familie Fröse und dann machen wir weiter mit der Bibel.
du unser Herr bist und dass du der Herr bist, vor allen Dingen über all die Menschen, die ihr Leben dir gegeben haben, die dir vertrauen, Herr. Und wir danken dir, dass Familie Größe dir gehört und dass auch die Naomi dir gehört, Herr. Und dass sie diesen Weg so auch mit dir durchgegangen ist, diesen schweren Weg, Herr. Wir können das gar nicht so nachvollziehen und preisen dich aber für das Werk, was du diesem kleinen Mädchen schon getan hast, Herr. Wir möchten beten für die Familie jetzt, für die Eltern und die Geschwister, Jesus. Wir möchten sie einfach segnen in deinem Namen und dich bitten, dass du ihnen deinen Frieden schenkst, deinen Trost, dass du ihnen in ganz besonderer Weise begegnest und zu ihnen sprichst, Herr, sie aufrichtest und erfreust in deiner Gegenwart. Danke, dass du treu bist und dass du gut bist und dass du mit deinen Kindern bist.
Und wir danken dir fürs Leben, dass du das Leben bist und auch du Leben gibst und auch wieder zu dir holst. Das ist nicht etwas, das aufhört. Du hast uns Seelen und Geist gegeben, das Ewiges. Und wir danken dir, dass, obwohl dieser Übergang oft schmerzhaft ist und auch schwer für uns ist, loszulassen, dass sich das am Ende lohnen wird. Und wir danken dir, dass Naomi uns erinnert daran, dass es auch mit uns irgendwann hier auf Erden ein Ende hat, damit es viel besser in alle Ewigkeit weitergeht. Und wir freuen uns, Jesus, auf dieses Wiedersehen oder überhaupt einmal dein Gesicht zu schauen, von Angesicht zu Angesicht und mit dir ein Schlückchen Wein zu trinken. Darauf freuen wir uns, Herr. Wir preisen dich und beten dich an. Amen. Wir sind in Matthäus Kapitel 21. Wir haben die Tempelreinigung gesehen. Vor 14 Tagen, vor einer Woche, war es der Feigenbaum. Bei der Tempelreinigung zeigt Jesus seine Konsequenz, seine Entschiedenheit. Er zeigt, dass er unmanipulierbar ist, dass er wahrhaftig ist, dass er ein Mann ist, dass er ein Kerl ist. Und ich liebe Kerle. Und ich weiß, dass auch unsere Schwestern Kerle lieben. Und diejenigen, die noch keinen Kerl gefunden haben, sind unglücklich, weil sie noch keinen Kerl haben. Und es ist leider auch so oft in der Ehe, dass eine Frau immer noch in ihren Mann einen Kerl sucht. Wir müssen Mut haben, Kerle zu sein. Und Kerle sind wahrhaftig, sind entschieden, zielstrebig. Sie sind konsequent, sind unerschütterlich. Sie sind überzeugt von dem, was sie glauben und lassen es nicht los und stellen sich dazu in Wahrhaftigkeit. Und so einer war Jesus. Und wir sehen in Kontrast zu Jesus, in all seiner Liebe und Barmherzigkeit, hat er gesehen, wie die Pharisäer, Sadduzäer, Schriftgelehrten, die Priester und Ältesten des Volkes seine Gemeinde zu einem Geschäft gemacht haben. Das war oberflächliche Religion, es war ein Geschäft. Und wir haben gesehen, dass diese religiösen Führer Multimillionäre wären, heutzutage nach unserem Verhältnis. Sie waren mächtig und reich. Und sie gingen über Leichen. Sie haben das Volk gemolken, ausgenutzt, missbraucht. Sie haben, wir sagen auf Englisch, they fleeced the flock. Sie haben die Schafe das Fell abgezogen. Und das sagt er auch durch die Propheten in Hesekiel. Und durch die Propheten Hesekiel sagt, es kommt aber einer, ein wahrer Hirte. Und das ist der Hirte aus Psalm 23. Und ich finde die Konfrontation hier auch weiterhin, denn Jesus geht auf Konfrontation mit den Pharisäern. Es gibt beim Menschen einen Punkt, wo er über die Grenze geht, wo er zu weit geht. Gerade der Mensch, der weiß, was Wahrheit ist und macht es für sich und für andere zur Lüge. Ich meine, dass wir als wiedergeborene Christen, in dem der Heilige Geist inwendig wohnt, sowas nie tun würden. Warum? Nicht, weil wir, Igitt, sowas würde ich nie tun. Nein, der Heilige Geist in uns lässt es nicht zu. Das ist eine zuverlässige Wahrheit. Wer aus dem Geist geboren ist, kann sich nicht oder kann nicht die Sünde zum Tode, die Sünde gegen den Heiligen Geist begehen. Aber wir sehen, wie religiöse Menschen es bewusst treiben und andere mit hineinreißen. Und Jesus sagt, diese Menschen, diese Männer, die dieses tun, es wäre besser, man würde einen Mühlstein und ihnen um Hals binden und sie ins Meer werfen. Sie werden ein schreckliches Ende haben, denn es gibt nach dem Tod ein Gericht. Und alles, was hier auf Erden falsch getan wurde, auch das, was falsch gerichtet wurde in unser Gericht, Gerichte, wer dachten wieder? Gerichtet, Gott wird alles zurecht richten. Er ist ein gerechter Gott. Und wir haben, wie gesagt, die Tempelreinigung gesehen. Letzte Woche habt ihr, Jörg hat da den Feigenbaum gemacht, und der Feigenbaum ist ein klares Wort an die Pharisäer. Ich denke hier, wie es hier ausgelegt ist, für die Pharisäer, denn das ist die Konfrontation, in dem Jesus hier steht, die Pharisäer. Aber darüber hinaus ist es ein prophetisches Wort für das Volk Israel. Dann der Feigenbaum ist doch das Emblem der Nation. Feigenbaum ist gleich Israel, auch in der Schrift, aber auch sie haben es. Und das ist das Schöne dabei, dass das Volk Israel vieles richtig tut, ohne es eigentlich zu wissen. Also es betrifft auch das Volk Israel, das ist ein prophetisches Wort für Israel. Aber es ist auch eine Ermahnung und Ermutigung für dich und für mich. Denn es gibt etwas, was ich vor Jahren, also da war ich noch gar nicht so lange bekehrt, während einer Verkündigung habe ich entdeckt, dass ich selber ein kleiner Pharisäer bin. Dass ich gebe, um gesehen zu werden, dass ich über meine guten Taten rede. Zwar sehr versteckt, aber dass es letzten Endes Imagepflege ist. Und das ist, was die Pharisäer getrieben haben. Imagepflege. Alles nach außen. Die Pharisäer, das waren nicht nur die Reichsten, sondern auch die Mächtigsten. Denn die Ältesten, die Priester und Älteste, die Priester waren zuständig für den Tempel, die Ältesten waren aber Richter. Und sie haben über das Volk Israel gerichtet. Wir haben hier die Kirche, allgemein gemeint, die Kirche. Religiöse Menschen. Hier haben wir die Bischöfe, die Päpste. In der Konfrontation mit Jesus, der von sich sagt, dass er sanftmütig ist und geduldig und von großer Güte. Dennoch aber ist Liebe und Barmherzigkeit etwas anders, als das wir uns vorstellen. Liebe kann sehr hart sein. Liebe muss hart sein. In der Erziehung unserer Kinder ist Liebe oft hart und es tut weh. Aber es bleibt dennoch Liebe. Zurechtweisung Und Trübsal ist Gnade, oft Gnade. Wir lernen daraus im Nachhinein, denken, Herr, ich danke dir. Du hast mich dadurch reich gemacht, du hast mich korrigiert. Das war Gnade, dass du das zugelassen hast in meinem Leben, dass ich über so lange Zeit krank war, dass ich etwas verloren habe, dass ich etwas loslassen müsste. In dem Moment, in der Situation, habe ich gedacht, du bist gemein, aber im Nachhinein erkenne ich, Mann, das ist Güte, das ist Gnade, das ist Liebe. Also, dass Jesus in seiner Liebe deinen Tempel etwas anders umgeht mit den Menschen als dem, was wir normalerweise erwarten, heißt nicht, das ist Brutalität. Vers 23 von Kapitel 21 von Matthäus. Die Pharisäer sind also hinter ihm her und Jesus taucht auf. Hier ein paar Tage später taucht er wieder auf im Tempel und das schätze ich an ihm. Er stellt sich zu dem, was er getan hat. Er sagt nicht, da gehe ich nie wieder hin. Da kann ich mich nicht wieder blicken lassen. Früher, als ich Macho gespielt habe in den Kneipen und gesoffen habe und Menschen beleidigt hat und mich geschlagen, habe ich gesagt, da kannst du dich über ein paar Monate nicht mehr sehen lassen. Und am Ende irgendwo hatte ich alle Kneipen durchgezogen und konnte irgendwie nirgends mehr hin. Dann habe ich zu Hause gesoffen. Gott stellt sich zu dem, was er tut. Er kann sich stellen, weil es gut und richtig ist. Und hier kehrt Jesus zurück im Tempel. Trotzdem, dass er nach menschlichen Maßstäben Brutalität angewandt hat. Es war nicht Brutalität. Es war hart, aber es war nicht brutal. Und als er in den Tempel kam und lehrte, traten die hohen Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm und fragten, aus welcher Vollmacht tust du das und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Also in der englischen Übersetzung kommt da etwas deutlicher heraus, was man nicht unbedingt hier in der Luther, zumindest ich habe das nicht gleich entdeckt. Im Englischen steht, and as he taught, und während er lehrte. Hier in und durch die Pharisäer sehen wir Satan. Satan unterbricht immer, kennt ihr das? Du bist in der Schule, erzählst gerade an der Uni, erzählst gerade, ne, dein Kollege hast gebetet für Monate, Jahre und nun ist die Gelegenheit da. Er ist offen oder sie ist offen und du kannst ihn das Evangelium bringen. Was passiert? Da kommt irgendwie ein Trottel vorbei, ne, und schiebt eine Flasche Bier rein oder irgendein Mädel lacht ihm an oder irgendein Junge lacht sie an. Er fuscht immer dazwischen. Immer. Oder es fängt ein Kind an zu schreien. Ne? Der Teufel fuscht immer hinein. Immer. Auch manchmal in der Gemeinde, du hast da einen Bruder, der kommt, aber irgendwo weiß man nicht recht, ob er zur Gemeinde dazugehört oder nicht. Und da ist plötzlich jemand da, der unheimlich offen ist. Und da setzt er sich neben dir, dieser religiöse Mensch, den du nicht kennst und weißt nicht, wie er motiviert ist, und fängt an, irgendwo alles zu verdrehen und Fragen zu stellen, die nur das Ganze viel schwerer machen. Kennt ihr das auch? Der Teufel fuscht hinein, er verdreht. Einer seines Namens ist Verdreher. Er steht alles auf dem Kopf. Denkt er mal in die Zeichnung, die Welt mit dem Kreuz auf dem Kopf, oder? Neulich hier bei der Olympiade ein Athlet, ne, mit einer Kette und das Kreuz auf dem Kopf. Er kehrt alles um. Er verdreht alles. Er verwirrt. Das ist der Teufel. Gott will Klarheit. Gott ist Licht. Er will Ordnung und sucht es. Und der Teufel fuscht immer dazwischen. Und hier kehrt Jesus zurück, um das Volk, was ja hungrig ist. Die religiösen Führer, die sind nicht hungrig. Die suchen eine Möglichkeit, ihm ein Bein zu stellen. Das Volk ist aber hungrig. Und Jesus sieht das Volk. Und nun sind die Pharisäer wieder da. Sie stehen da in ihre Kleider, in ihren Gewänden. Sie fallen ja auf. Na? Dann die anderen sind Huren, Mafiosi, Drogenhändler, Dealer, Kranke, Menschen. Sie fallen auf. Und die Pharisäer dazwischen
mit ihren Gewändern und ihren Nachrasierwasser und ihre Hüter und alles, was sie so hatten, fielen dann auf und haben immer wieder abgelenkt. Zuerst also stiften sie Verwirrung an. Sie fuschen hinein. Und dann das Zweite, was sie tun, und das wirst du erleben, wenn du glaubst und ein Amt hast, oder vielleicht, wenn du glaubst und mal Pastor wirst, du wirst das erleben. Sie fragen nach deiner Vollmacht. Sie fuschen religiös hinein. Es ist nicht unbedingt mit weltlichen Gedankengut, nein, oberflächlich religiös. Es klingt gut, aber es ist total daneben. Das ist viel gefährlicher als etwas, was offensichtlich ist, oder? Da kann man mit umgehen. Ich werde unsicher, wenn etwas fast wahr ist, oder? Da beschäftige ich mich, das quält mich, oder? Kennt ihr das? Du weißt, da ist irgendwo ein Wurm drin. Jesus deckt das, zeigt mir das, ne? Und irgendwann am Abend im Bett oder morgens schlägst du, danke Jesus, danke Herr. Ach, alles wieder klar. Du bist doch die Wahrheit. Ich habe das gespürt, dass es nicht dein Geist war. Und diese Menschen wurden getrieben vom falschen Geist. Jesus und Johannes sagt, ihr sind Kinder des Teufels. Das sind ja keine Komplimenten, ne? Zu den religiösen Führern. Er spricht jetzt nicht hier zum Zuhälter. Nein, er spricht zu religiösen Führern, die ja Vollmacht haben. Sie sind ja eingesetzt worden von der Kirche. Sie haben Papiere, aber wir da haben doch keine Papiere. Welche Kirche hat uns eingesetzt? Ich kriege das oft zu hören, ne? Ja, manchmal von den Nachbarn. Und Landeskirche, welche Kirche hat dich an? Ja, bist du ausgebildet? Was hast du studiert? Theologie? Ne? Und dann wird man. Aber was sagen denn die Jünger? Von Gott berufen, oder? Doch nicht vom Papst, oder? Nicht vom Bischof, nicht von irgendeiner Kirche, nicht einmal von einer freien Gemeinde. Wir müssen wissen, dass wir von Gott berufen sind. Und ich bin berufen, und das ist Gnade, Pastor zu sein. Du bist berufen, Kind Gottes zu sein, und du hast ein Amt und hast eine Funktion. Und du darfst dir das nicht nehmen, denn Gott hat dich beim Namen gerufen, du bist seins. Also sie zerren an der Vollmacht, nachdem sie verwirrt haben. Aus welcher Vollmacht tust du das? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Sie haben ja gesagt, du bist vom Teufel. Andererseits haben sie auch gesagt, wir wissen, dass du von Gott kommst, dass du ein Prophet bist. Sie sind verwirrt und verwirren andere. Sie sind Blindenführer. Und das ist für mich ein Trost. Ich muss mich unbedingt beeilen. Oft haben wir so menschlich gesehen, das ist ja auch gut, ich finde, Barmherzigkeit ist immer gut, aber manchmal sind wir überbarmherzig. Ne? Wir sehen diese Leute, die driften ab in den komischsten Dingen. Und ich frage, das kann nicht sein, die Leute sind so nett, warum machen sie so einen Quatsch? Das kann nicht von Gott sein, dieser Bibellehrer oder dieser Pastor, warum macht er das mit seiner Gemeinde? Nein, nein, das heißt Blindenführer. Die Menschen, die da sind, sind aus bestimmten Grund da. Menschen, die diese Heiler, diese Wundertäter nachfolgen, diese Blindenführer, diese Blinde, sind Blindenführer. Sind die Leute, die hinterher dackeln, die wollen es haben. Das ist ihr Ding. Nicht alle? Viele finden heraus, und das erleben wir, oder? Menschen finden dann heraus, ja Gott sei Dank. Oh Mann, ne? Ich bin in Jesus wieder zur Ruhe gekommen. Da bin ich irgendwo abgekommen von der Wahrheit. Ich war fast verwirrt. Meine Frau sagte es mir. Oder sie sagt es mir immer wieder. Ich bin so dankbar für unsere Ehe, unsere Beziehung in der Ehe, dass Gott dir mich, zur Seite gestellt hat. Da bin ich zur Ruhe gekommen innerlich. Gabi, sag mir, Mann, damals, ich war wirklich nach meiner Bekehrung schon fast dabei, abzudriften in eine komische Lehre. Und sind die Dinge, wie gesagt, die fast wahr sind, sie unheimlich gefährlich sind. Deswegen ist die Verführung eine religiöse Verführung. Jesus' Verführung nach seiner Taufe, was? Eine religiöse Verführung. Wir sehen immer die ganz brutalen Dinge. Ne? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ich will euch auch eine Sache fragen. Wenn ihr mir die sagt, will ich euch auch sagen, aus welcher Vollmacht ich das tue. Ich finde das so schön. Er dreht ihn den Spieß. Und er darf das ja auch. Es hören hier eine Menge Leute zu. Und er soll verwirrt werden und er wird sie verwirren. Woher war die Taufe des Johannes? War sie von Himmel oder von den Menschen? Da bedachten sie es bei sich selbst und sprachen, sagen wir, sie war vom Himmel, so wird er zu uns sagen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Sagen wir aber, sie war vom Menschen, so müssen wir uns vor dem Volk fürchten, denn sie halten alle Johannes für ein Propheten. Das sind Männer, wa? Man-pleasers, auf Deutsch, man-pleasers. Menschen, die Menschen gefallen wollen. Wir müssen Gott gefallen wollen. Und ich sag dir, wenn du so lebst, dass es Gott gefällt, wirst du die richtigen Freunde haben. Wenn du ein Mensch bist, der Menschen gefallen will, wirst du hin und her dackeln, hin und her schwanken, wirst dich nicht entwickeln, wirst nicht wachsen und wirst einen Haufen Leute um dich herum haben, die dich nur missbrauchen, gebrauchen wollen und nichts anderes. Deine Beziehung zu Gott ist so wichtig, dass du wie Jesus wahrhaftig bist. Aber das sind sie nicht. Ne? Sie wollen nicht glauben, es ist auch offensichtlich aus Vers 25, sie wissen, was los ist, sie wollen es aber nicht. Sie wollen es nicht haben. Jesus ist nicht so, wie sie sich's vorstellen und sie machen die Augen so, so ein Jesus wollen wir nicht haben. Aber Angst vor den Menschen. Die Menschen könnten uns ja was antun, das sind Kerle, wa? Kannst eine Tüte packen. Heutzutage ist es doch auch so, warum treffen wir Entscheidungen innerhalb des Leibes Christi, innerhalb der Kirche Entscheidungen getroffen werden, die total neben das Wort Gottes sind, wo es offensichtlich ist vom Wort Gottes her, wir haben schriftlich, dass es falsch ist. Die Kirche sagt aber, es ist okay, es ist normal. Die Bibel sagt aber, es ist anormal. Was tun da unsere Bischöfe und Päpste? Sollten die katholisch oder evangelisch sein? Was tun die? Die wollen doch den Menschen gefallen. Wenn sie es nicht tun, sind die Gemeinde leer. Da bezahlt kein Schwein mehr Kirchensteuern, oder? Es geht doch darum, oder? Und nichts anderes. Sie haben Angst vor Konfrontation. Ich freue mich auch, dass junge Leute heute Abend hier sind, seit längerer Zeit. Nach Heroldeck ist es immer so, dass wir für einige Wochen auch noch jüngere Geschwister unter uns haben. Hoffentlich hält es dieses Jahr etwas länger an. Es liegt sicherlich an mir, bitte entschuldigt. Aber ich freue mich darüber, dass ihr da seid. Und meine Tochter erzählt mir, heute Morgen in der Schule war es Religion. Ne? Und wie sie sich in der Wolle gehabt hat mit dem Religionslehrer, der sagte, ja, ein Tag, das sind Millionen Jahre. Ne? Ein Tag, das sind Millionen von Jahren. Denn bei Gott ist ein Tag. Ne? Zitiert die Schrift noch dabei. Dann müsste man ihn eigentlich fragen, ob Jesus 3 Millionen Jahre tot war, bevor er wieder auferstanden ist, oder? Wie alt war denn Jesus am Ende? Die reden nur dummes Zeug. Und wir müssen den Mut haben, und ich freue mich auch, unsere Kinder sind auch für uns eine Ermutigung, ne? Mal klar Stellung zu nehmen und den Kampf einfach anzunehmen, den Teufel zu widerstehen. Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu den ersten und sprach: Mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach: Nein, ich will nicht. Danach reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach: Ja, Herr, und ging nicht hin. Hier im ersten Vers, in 29, haben wir jemanden, der bußfertig ist. Ich kenne das mal meinen Kindern. Nein, ich habe keine Zeit. Oder, ne? Und dann gucke ich, 20 Minuten später sind sie dabei. Das ist das, was Gott liebt. Das ist das, was Gott bei David gesehen hat. Er ist bußfertig. Er kehrt um. Das Spontane, Fleisch kommt hoch, aber eigentlich überwindet und gewinnt der Geist, oder? Und dann macht man das, weil man weiß, durchdacht ja, Mann, bist ja bescheuert, was soll denn das? Ne? Ungehorsam, was soll das? Ne? Zu rebellieren gegen den Ordnung Gottes. Ich will das machen. Und man macht das dann auf ganzem Herzen, kennt ihr das? Man macht dann das richtig und das ist es hier. Ne? Und das liebt Gott, die Rebellen, ne? Die Mafiosi, die Ruhren, die liebt er. Aber die Religiösen, ja, sie kommen zu Johannes, wir wollen uns auch taufen lassen. Ne? Die wollen alles mitmachen, sagen zu allem ja. Am Ende ist es ein Nein, die wenden sich dann gegen Jesus. Und die Pharisäer spüren schon, ne, die im Geist, hey, er meint uns. Er meint uns hier. Es wird unbequem. Wir lesen ja, können mal einen Sprung machen bis zum Ende. Nicht, weil wir jetzt fertig sind, aber Vers 45 von selben Kapitel. Und als die Hohenpriester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. All diese drei Gleichnisse, Feigenbaum, den Söhnen, und den Weingärtnern. Sie wussten ganz genau, sie haben es verstanden. Sie wollen nur nicht. Und da ist Gnade nicht angesagt, wenn ein Mensch nicht will. Gott respektiert es. Gott achtet unsere Entscheidungen. Wieder zurück zum Text. Also ja, aber dann nicht. Oberflächliche Heuchler. Und ich muss mir auch sagen, wie oft geht es dir in der Anbetung? Ja, Herr. Ja, Herr, ich will es loslassen. Ich danke dir, du hast mich befreit. Ich danke dir. Ich will es nicht mehr tun, Herr, nie wieder. Und ich will zu ihr hingehen und um Vergebung bitten. Herr, ich will das tun, sobald der Gottesdienst vorbei ist. Und dann hätten wir am besten ein Afterglow gehabt, oder? Und dann irgendwo uns gegenseitig zu helfen, ne, dass wir aufeinander zugehen und das suchen. Und dann geht man ins Café, dann findet man die Person nicht. Und da vergeht die eine Woche und die nächste Woche. Und dann hat man das nicht getan. Ein Ja soll ein Ja sein und ein Nein soll ein Nein sein, oder? Wir müssen das lernen. Ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Sie antworteten, sie sind ja weise, ne? Der Erste, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Das ist echt eine tolle Umgangssprache, oder? Stell mal vor, ich stehe da vor dem Bischof und sage zu dem Bischof, ne, die Huren sehe ich im Himmel, aber dich werde ich leider nicht sehen, Kumpel. Ist schon heftig, oder? Nicht, dass ich das Recht hätte, sowas zu tun. Aber stellt euch das mal vor, ne? Das ist doch ein Klartext, oder? Entweder er bekehrt sich jetzt oder er fährt zur Hölle. Ne? Denn Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg. Und ihr glaubtet ihn nicht. Sie haben Johannes Verkündigung gehört. Und Johannes Verkündigung war was? Eine Verkündigung, wohin? Zu Buße. Das ist ganz wichtig. Der rechte Weg war Johannes Weg. Buße, Sündevergebung, Wiedergeburt, Geisterfüllung, nicht Geisterfüllung, Sündenerkenntnis und Buße. Das geht gar nicht, man kann das nicht. Das ist der rechte Weg gewesen, Johannes Weg, Buße. Wir müssen umkehren, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihn. Und obwohl ihr es saht, tattet ihr dennoch nicht Buße. Sie wollten das nicht tun, was nötig war. Sie wollten sich taufen lassen, seht ihr? Wieder zurück zu Johannes Kapitel 3. Alle, die hier getauft sind, wir haben das zusammen durchgearbeitet. Oder diese Sache mit der Taufe Johannes. Die Taufe Johannes kommt zuerst. Gereinigt werden von meiner Sünde. Sonst kann ich Gott nicht begegnen. Sonst kann auch Gott nicht in mir wohnen. Es gibt da geistliche Gesetze und die können wir nicht übergehen. Die Huren glaubten ihn. Und obwohl ihr saht, habt's verstanden, begriffen, tat ihr dennoch nicht Buße. Ihr wolltet nur teilnehmen an der Veranstaltung, vorne mit dabei sein, ihr wolltet gesehen werden, sodass ihr ihn dann auch geglaubt hättet. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub einen Kelter darin und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Jesus spricht vom Weingärtner, nicht nur hier, aber wir wissen, wer ist der Weingärtner? Das ist der Vater im Himmel, der Schöpfer, oder? Als nur die Zeit der Früchte herkam, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, damit sie seine Früchte holten. Wer waren das? Die Propheten. Da nahmen die Weingärtner seine Knechte, den einen schlugen sie, den zweiten töteten sie, den dritten steinigten sie. Da sind die Propheten. Abermals sandte er andere Knechte mehr als der erste Mal und sie taten mit ihnen dasselbe. Unbußfertig. Weißt du, die Gegenwart des Heiligen Geistes deckt auf. Und mir bleibt nur eine Sache. Entweder, oder ich kann zwei Dinge tun. Ich kann es zulassen, dass Gott es offenbar macht, dass ich falsch liege, dass ich mich versündigt habe. Oder ich kann es zumachen. Ich kann töten. Deswegen, ich kann einen Mensch zum Schweigen bringen, weil er mich anklagt. Das kann ich tun. Entweder höre ich es mir an oder ich bringe ihn zum Schweigen. Und das wollen, die Pharisäer wollen Christus zum Schweigen bringen. Sie taten es aber auch zuvor mit den Propheten. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn. Das ist jetzt NT, neue testamentliche Zeit. Zuletzt sandte er seinen Sohn. Da spricht er von sich jetzt zu ihnen und sagte sie, sie werden sich von meinem Sohn scheuen, aber Gott hat alles, was er konnte. Mein Sohn werden sie erkennen als mein Sohn. Jesus sagt, ihr fragt nach dem Vater und seht mich. In mich könnt ihr den Vater sehen. Er ist in mir und ich in ihm. Als aber der Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie zueinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und seine Erbgut an uns bringen. Und sie nahmen ihn und stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wo starb Jesus? Außerhalb Jerusalems. Bei so viel Wort Gottes? Wenn nun der Herr des Weinbergs kommen wird, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Sie antworteten ihm, er wird den Bösen ein böses Ende bereiten. Könnte man sagen, Titus, oder? Und sein Weinberg anderen Weingärtnern verpachten. Die Botschaft wird wo? Anders. Die Zerstörung kommt durch Titus. Die Botschaft geht zu den Heiden, die ihm die Früchte zur rechten Zeit geben. Wisst ihr, Gott hat sogar den Teufel im Griff. Gott hat Menschen, die besessen sind. Gott hat Irrlehrer im Griff. Sie können nicht mehr tun. Und wenn er will, spricht er durch sie, wie er hier durch die Pharisäer, die ja Werkzeuge des Teufels sind, spricht. Jesus sprach zu ihm, habt ihr nie gelesen in der Schrift, Psalm 118, 22 und 23, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Ich wollte den Psalm aufschlagen und mit euch zusammenlesen, schaffen wir nicht mehr. Vom Herrn ist das geschehen und es ist ein Wunder vor unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen, auch, auf, wenn er, zerschellen, Auf wen aber er fällt, auf wen aber er fehlt, den wird er zermahlen. Also wir haben Jesus als Eckstein. Jesus ist Eckstein für uns, für die Gemeinde, oder? Und er ist ein Stein des Anstoßes. Für wem? Für wem? Für die Juden, für die Pharisäer. Und er ist ein Stein, der die Heiden zerschmettert. Er wird richten. Okay? Also, Stein des Anstoßes für diejenigen, die sich Notizen machen. Römer 9, 32 und 33. Stein, der die Heiden zerschmettert, Daniel 2, 34. Und für den Gläubigen ist er ein Eckstein, Epheser 2 und Vers 20. So, wo sind wir? Vers 41, ne, oder? Ich war schon viel weiter. Ja. Und als die Hohepriester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Also, sie wussten, sie haben erkannt, sie haben es gesehen. Sie haben sich ganz bewusst gewehrt. Lasst uns mal nochmals Beispiel vom Feigenbaum sehen, und zwar in Lukas Kapitel 13, Verse 6 bis 9, lesen wir auch etwas mehr über den Feigenbaum. Lukas 13, 6 bis 9. Er sagte ihnen aber dies Gleichnis: Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinen Weinberg, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. 3 Jahre, keine Frucht. Und er sprach zu den Weingärtnern: Siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesen Feigenbaum und finde keine. Gott ist doch geduldig und barmherzig, oder? Er nimmt sich Zeit. Er sagt aber dann, so hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden? Die Kraft. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Hier sehe ich Jesus als Fürbitter bei dem Vater. Er tut Fürbitte für uns. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihm grabe und ihm dünge. Ich sehe hier in der ganzen Geschichte des Feigenbaums, dieses Gleichnis für uns, etwas Wichtiges. Der Feigenbaum bringt ja keine Frucht. Und wo will dann der Weingärtner gehen? An die Wurzel. Und was tut er? Er deckt auf. Er nimmt die Erde weg von den Wurzeln und düngt es. Gott deckt auf die Probleme, die eigentlich nicht in den Blättern sind oder nicht im Baum, dass es keine Frucht bringt. Das Problem ist unten drin, in den Wurzeln. Und er geht an die Wurzel, wie der Zahnarzt. Er nimmt um den Baum herum die Erde weg, er deckt auf und behandelt die Wurzeln. Das, was im Verborgenen ist, das, was letzten Endes uns krank macht, dann ist es doch tief im Herzen, in dieses dunkle, schwarze Loch. Da sind die Probleme. Und er deckt auf und will reinigen. Er macht keine Blattbehandlung, wie die modernen Psychologen und Wissenschaftler. Er bastelt nicht herum an dem, was sich äußert, sondern er geht dahin, wo das Problem eigentlich ist. Nicht die Symptome, sondern der Ursprung. Da geht er ran und deckt auf und behandelt das und gibt es noch ein Jahr. Das ist Gnade über Gnade, oder? Gottes Barmherzigkeit, dass es so mit uns geht. Und sagt, vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so haue ihn. Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, dein Sohn, der solch eine Herausforderung ist für uns als Männer und auch als reife Frauen Gottes. Denn Frauen Gottes haben auch Charakter. Für sie ist auch ein Ja und ein Nein und ein Nein. Wir bitten dich, dass du schenkst, dass wir in dir reifen. Wir danken dir für unsere Kinder, dass sie so mutig sind in der Schule. Und wir bitten dich, dass du ihnen auch in ihre Jugend in Verbindung mit dem Mut Demut schenkst, dass sie gebrochene Herzen haben in ihrem Mut, dass sie suchen, dich zu verherrlichen, dass sie sich nicht überheben, sondern dass sie bereit sind, in und mit und durch dein Wort zu dienen, Herr. Wir danken dir dafür, dass du so lange wartest, jahrelang, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns vergibst. Da, wo du nach 3 Jahren Dinge aufgedeckt hast und wir kehren immer noch nicht um. Herr, bewahre du uns davor, wie Paulus uns in Römer sagt, dass wir mit der Gnade spielen, Herr. Lass es nicht zu, Herr. Wirke du durch deinen Heiligen Geist auf eine Weise, dass wir wirklich wie Kinder Gottes, wie Söhne Gottes im Geist leben und vom Geist getrieben werden. Denn die sind die Söhne Gottes, die vom Geist getrieben sind. Und Jesus, wenn es heute Abend auch jemand an diese Fülle und diese Kraft aus dem Heiligen Geist fehlt, Jesus, so bitten wir dich, dass du kommst, dass du jetzt segnest. Du siehst unser Herzen. Da, wo Versagen ist und Entmutigung, Jesus, wir danken dir, dass du reinigst, dass du ein guter Hirte bist, dass du noch eine Meile mitgehst. Wir preisen dich und danken dir dafür und bitten dich, Herr, dass du aufrichtest, erfüllst, ermutigst, dass du uns stark machst in inwendigen Menschen und dass wir dich verherrlichen durch dem, dass wir wahrhaftig sind, wie Christus es auch war, Herr. Wir preisen dich und beten dich an. Amen.